Die beiden Flussgöttinnen Mnemosyne und Lethe treffen in einer Grotte aufeinander und realisieren, dass das jetzt die Welt ist und ihr Gedächtnis ungeplanter Obsoleszenz verfällt. Welchen Wert, welche Bedeutung haben Erinnerungen unter Bedingungen ihrer digitalen Generierung, Formierung, Reformierung, Deformierung und Repräsentation überhaupt noch?
O flussarmige Lethe, richte den Blick auf uns einst ehrfurchtgebietende Unterweltflüsse, die wir hier in diesen stehenden Tümpel einmünden, der nun ja die Welt ist und zu deren Brackwasser wir werden. Früher zeitigte dein Wasser als Trank den Verlust der Erinnerung, doch heute ist das Vergessen selbst dem Gedächtnis entrissen. Wenn ich wahrhaft sein soll, will ich mich gar nicht mehr erinnern.
Fürwahr, o quelläugige Mnemosyne, unter beklagenswerten Umständen treffen wir aufeinander. Labsal war dein Wasser für jene, deren Gedächtnis selbiges keinem löchrigen Eimer mehr reichen konnte und Gedächtnisstützen aus Stahlstreben benötigten. Du befreitest die, die geschichtslos in der Stasis ihrer Gegenwart gefangen waren. Wenn auch ich mich ehrlich bekennen soll, kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Verzage nicht, o Lethe. Ha, zumindest ist jetzt dieser Hall weg. Dafür kommt jetzt irgendwo Musik her. Das klingt wie in einer dieser Hörspielproduktionen, wo im Hintergrund ständig irgendwelche Kilomusik dahin wummert, weil das Vertrauen in die Qualität des Textes so groß nicht ist, was durch ständige Geräuschkulisse kompensiert werden muss. Fällt dir sonst noch etwas auf?
Nicht auf, aber ein. Ich erinnere mich gerade an diesen Hundekampf und dass ich darin beinahe mein Flugzeug verloren habe.
Vielleicht steckt diese Erinnerung in dir, sie erwächst aber keinem Erlebnis und entspricht zudem weder einer direkten noch einer vermittelten Erfahrung, weil die Erfahrung, die vermittelt wurde, keine echte, sondern eine rein virtuelle war.
Du weißt, wovon ich spreche?
Ja, es war aber kein Hunde, sondern ein Luftkampf. Da hat wohl dein Übersetzungsmodul halluziniert.
Nein, Übersetzungsmodule halluzinieren nicht. Das macht generative KI, weil sie der bewährten Maxime Garbage in, Garbage out folgt. Oder warte, this just in. Übersetzungsmodule sind jetzt auch kreativ. Genauso wie Suchmaschinen. Die schreiben mittlerweile kleine Essays. Im Acid Guru Mode, in Bullet Points, mit beliebigen Talking Points. Außerdem, wir scheinen es mit einem extremen Fall von Cocktailparty-Effekt zu tun zu haben. Der Hervorhebung einer bestimmten Schallquelle. Sobald jemand von uns spricht, tritt die Musik komplett in den Hintergrund. Hör mal. Au. To. Da. King. Wo waren wir?
"1985 veröffentlichten William Gibson und Michael Swanwick unter dem Titel Dogfight gemeinsam eine Kurzgeschichte, die, nach meiner Erinnerung, sich selbst im Cyberpunk-Genre durch Blasswangigkeit hervortat.
Aber ist dieses öde Gleichmaß nicht genau das, worum es dabei geht? Die Technologie induzierte Entfremdung nicht allein in Worte zu fassen, sondern rauszuexorzieren. Da das, was Samuel Beckett Jahrzehnte zuvor gemacht hat, in einer Zeit, als erzählende Texte nur mehr die Wahl hatten, als untote Wiedergänger des untergegangenen bürgerlichen Zeitalters herumzuwesen oder in den Rüstungswettlauf mit dessen Zerfall einzutreten? Wer hätte auch ahnen können, dass Selbstreferenzialität einmal eine literarische Tugend werden würde?
Gut, fair point. Jederzeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freizeit. Die Postmoderne hat es wahrscheinlich nicht besser verdient, aber dennoch, das Schicksal dieser Figuren berührt mich nicht. No emotions were invested und Investitionen müssen lohnen. Freizeit ist Geld. Geld kann man dann in Kunst investieren und von der Rendite kauft man sich Gefühle. Ich bleibe dabei. Ein virtuelles Erlebnis ist keine Erfahrung, nicht mal eine indirekte.
Aber die Figuren in der Geschichte sind doch nur virtuell virtuell. Ansonsten sind sie ganz sie selber. Sie kriegen Neuroblocker verpasst, an denen sie leiden. Sie werfen Drogen ein, um sich konzentrieren zu können. Sie sind also fast wie wir. Und ganz am Schluss merkt die Hauptfigur,
Viewer discretion is advised,
dass sie zwar die Kämpfe gewonnen hat, aber vor niemandem damit prahlen kann, weil sie ganz mit sich allein ist.
Dann haben wir es mit einem Cautionary Tale zu tun, das uns lehrt, dass das ganze glitzerbunte Bohai in virtuellen Begebenheiten, die dutzenden Stunden, die mit dem Aussortieren von hunderten Urlaubsselfies zugebracht werden, genauso gut aufs Spielen mit der Unterlippe hätten verwendet werden können. Aber diese Warnung biegt sich auch auf die Geschichte selbst zurück. Den ganzen Subplot mit den virtuellen Flugzeugkämpfen hätte man sich sparen können. Der hat die Leserin raffiniert dazu gezwungen, ihre Lebenszeit zu verschwenden und hält ihr das dann auch noch vor.
Und man verdient kein Geld mit dem Lesen von Geschichten. Heutzutage nicht mal mehr in den Lektoratsabteilungen, weil es die einfach nicht mehr gibt.
Anders als die ganzen Influencer mit monetarisierten YouTube- und Instagram-Kanälen, die Content producen.
Making content makes people content.
Solange sich die ganze Passion irgendwann auch am Konto niederschlägt.
Genau. Sei erst einmal zufrieden mit dem, was der Channel abwirft und wenn es nicht mehr passt, gehst du halt nach Dubai und machst schöne Bilder davon, wie geil dort alles ist.
Oder du lässt dich fürs Computerspielen bezahlen. Wie der Typ in der Geschichte von Gibson und Swanwick. Da geht es eigentlich um diesen Dieb namens Deke, der in Florida auf dieses Computerspiel Spads and Fockers stößt, das über Neuroimplantate im virtuellen Raum gespielt wird und wo Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg gegeneinander antreten.
Hast du nicht auch mal im Luftkampf einen Hund verloren?
Nein, das entspricht nicht meiner Erinnerung. Das klingt eher nach deinen Fabeleien. Kann es sein, dass wir unsere Gedächtnisse vertauscht haben?
Vielleicht haben auch unsere Gedächtnisse uns vertauscht. Was wäre das für eine Sensation? Daraus ließe sich dann eines dieser creatively challenged Reality-TV-Doku-Soap-Formate entwickeln, wo Leute Häuser, Partner oder Krankheiten miteinander tauschen.
Und dieses Format ist dann unser Eigentum. Und weil Eigentum verpflichtet, können wir es dann um die ganze Welt schicken und von Fernsehanstalten lizenzieren lassen. Dann werden in dutzenden Ländern Brainswap-Shows produziert, die im Feuilleton erst als niveaulos und intellektueller Offenbarungseid gegeißelt werden.
Und wenn alle dann lange genug Pfui geschrien haben und eine neue Generation über den Redaktionsflur tollt, finden die das alle plötzlich super, weil es so Pop ist und Pop einfach gut ist, weil es das ist, was die Leute im Feuilleton gut finden und die einfach wissen, was gut ist.
Und wenn die einmal nicht wissen, was gut ist, fragen sie einen Kulturwissenschaftler, der ihnen wissenschaftlich begründet, warum beispielsweise Pop nicht nur gut, sondern auch kulturell wichtig ist.
Weil es auch das ist, was Kulturwissenschaftler gut und vor allem kulturell wichtig finden. Und die wissen einfach, was gut und auch noch kulturell wichtig ist. Und wenn die dann einmal nicht wissen, was gerade gut und kulturell wichtig ist,
lesen sie das im Feuilleton nach und fabrizieren aus der angelesenen Meinung ein Paper,
das so dann im Feuilleton zitiert wird, zum Beispiel von Kulturwissenschaftlern, die jetzt dort schreiben.
Wo waren wir?
Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall wird da in der Geschichte auf diese virtuellen Spiele gewettet, die unvirtuell in Florida stattfinden und zum Glück trifft unser Dieb auf die Hackerin Nance, mit der er sich gut stellt. Das mit Nance wird aber keine Romance, sondern er klaut ihr ein Gehirn-Computer-Interface, das sie verbessert hat und mit dem sie eigentlich Karriere in der Computerindustrie machen wollte. Mit dem aufgepimpten Teil besiegt Deek, der Dieb, dann den amtierenden Champion Tiny, der auch noch ein Kriegsveteran im Rollstuhl ist.
Heute heißt Computerspielen ja E-Sports und neben Preisgeldern und Endorsement-Verträgen gibt es dafür sogar staatliche Förderungen.
Genau. Anfang 2024 hat der österreichische Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Dingsbums, schieß mich tot, habe ich vergessen, satte 450.000 Euro Förderung dafür zur Verfügung gestellt. Hat ihm aber nicht geholfen. Er wurde nicht mal Bürgermeister von Innsbruck dafür.
Der Staat hält den Keyboard-Jocks die feuchten Händchen, damit sie aus Mamas Keller rauskommen und es in die Top-Tournaments schaffen.
Den Vorteil hatte der Typ in der Geschichte nicht.
Stimmt, das war auch ein richtiger Underdog-Fight.
Vielleicht sollte er sich mit den E-Sport-Champions zusammentun.
Dann können sie am Cyberlagerfeuer sitzen und sich Geschichten von ihren Kämpfen erzählen.
Auch Tiny, der Verlierer, der wahrscheinlich gar nicht klein ist, es zumindest nicht war, bis er für den Rollstuhl zurechtgeschossen wurde, aber so heißt, darf
eine tränen- und trinkreiche Versöhnung am Tresen später
vielleicht im Brodeo mitreiten.
Der hat als Veteran außer den flüchtigen Erinnerungen an irgendwelche Luftnummern mit virtuellen Flugzeugen
auch solche, die sich tiefer eingedrückt haben.
Genau, Gewalt und Krieg bauen ziemlich robuste Erinnerungen.
Und hübsche Sonnenaufgänge enthusiasmieren heutzutage nur noch wenige Menschen so heftig,
dass sie sich jahrelang daran erinnern.
Egal, wie viele Digipics sie davon schießen.
Scheint die Sonne so heiß, dann setz ich mich nieder und
scheint die Sonne so heiß, dann setz ich mich nieder und
scheint die Sonne so heiß, dann
scheint
setz ich mich
die Sonne
nieder
so
und scheint die Sonne so
dann
heiß,
setz ich mich nieder und
dann
scheint
ich mich
die Sonne so
scheint
heiß,
die Sonne so
dann setz ich mich nieder und
dann
scheint
ich mich
die Sonne
nieder
so
und
heiß,
die Sonne so
dann
heiß,
dann setz ich mich nieder und
dann
scheint die Sonne so heiß, dann setz ich mich nieder und
wenn Eindrücke so stark sind, dass sie sich in den Körper fressen, werden sie Teil von ihm und bleiben darin wohnen. Ich erinnere mich an ein Interview mit Alexander Kluge, in dem er sich an die letzten Bombardements auf seine Heimatstadt Halberstadt im Frühjahr 1945 erinnert. Das passiert bestimmt heute auch noch, aber nicht in Heimat-Halberstadt oder Halbheimatstadt. Es ist ja ständig irgendwo Krieg und wenn die Menschen darin nicht sterben, sind sie traumatisiert.
Vielleicht fallen Intensität und Qualität von Erinnerungen heute einfach zusammen.
Früher hat es alle möglichen Erfahrungen gegeben.
Gute, schlechte, die alle unterschiedlich stark waren.
Je mehr Alltag in der Virtualität passiert, je mehr wir uns durchs Leben wischen, desto flacher und ärmer ist unsere Innenwelt.
Aber könnte es nicht umgekehrt auch so sein, dass die echten Erlebnisse sich dann umso stärker im Gedächtnis ablagern, weil sie sich vom digitalen same old abheben?
Vielleicht ist die ganze Welt zu durchrationalisiert und zerwaltet.
Wir brauchen eine neue Kunstströmung. Einfach einen neuen Surrealismus oder Dadaismus.
Der dem Schock wieder zu seinem Recht verhilft.
Der muss halt schneller, härter und praller sein. Ein Schock 2.0 mit Adrenalin auf 11 gedreht und auf mehr Randale gebürstet.
Aber ist das nicht genau das Problem, dass wir in einer Reizspirale mit der Realität sind?
Die virtuelle Welt ist bunter, schöner, geiler und die reale muss da einfach mitmachen.
Früher waren Klippenspringen in Acapulco, Eisfischen in Island und Museumsbesuche in Paris eine Sache von... Heute ist das ein betteligriger Dienstag mit Depressionen.
Wenn die Menschen schöne Orte im Internet sehen, wollen sie da auch hin. So funktioniert Kapitalismus eben.
Mehr muss mehr.
Ob Schwerindustrie oder Spektakel.
Von der Wiege bis zur Bahre.
Alles rein auf Ware.
Darum verlieren auch Städte ihre Erinnerungen, weil da nichts mehr aufeinander trifft, was sich unterscheidet. Früher wurde in die Höhe geschichtet, mit dem Hauspersonal unterm Dach. Dann ging es in die Breite und boom, Suburbs, Städte zum Schlafen, in denen das Leben unter der Bettdecke gar nicht mehr hervorkommt.
Aber will man sich an das alles überhaupt erinnern? Die jungen Herren des gutbürgerlichen Stadthauses hatten ihr Zimmer neben dem der Dienstmädchen, damit sie sich in ihrer Hochzeitsnacht nicht ganz so dumm anstellen. Das war astreiner Class-Rape.
Na gut, vielleicht war früher auch nicht mehr Fruchtgeschmack, aber weniger externes Gedächtnis. Symbole sind nichts anderes als Erfahrungen in Objektform. Ausgelagertes Wissen, das nicht mehr an die Person gebunden ist, die die Erfahrungen gemacht hat, sich das Wissen angeeignet hat. Ohne diese Sinncontainer bleibt nur das Gedächtnis.
Platon hat der Schrift misstraut und Rhetorik deshalb als höherwertig erachtet, weil sie ungleich flexibler ist als zum Text erstarrte Rede.
Doc Seis.
Du könntest meinen, Sie sprechen, als hätten sie Verstand. Fragst du aber nach etwas von dem, was sie sagen, weil du es verstehen willst, so erzählt der Text immer nur ein und dasselbe. Und ist er erst einmal geschrieben, treibt jeder Text sich überall herum. Und zwar in gleicher Weise bei denen, die ihn verstehen, wie bei denen, für die er nicht passt. Und er weiß nicht, zu wem er reden soll und zu wem nicht. Haben wir was gesagt? Jedenfalls. Wenn Platon das nicht aufgeschrieben hätte, wäre von seiner Schriftkritik wenig übrig geblieben, ebenso wie von seiner gesamten Ideenlehre.
Darum hat er diese Worte ja Sokrates in den Mund gelegt.
Platon war außerdem der Ansicht, dass Pluton, der Gott der Totenwelt, und Plutos, der Gott des unterirdischen Reichtums, zusammengehören und was ganz Positives sind, im Unterschied zum unsichtbaren Todbringer Hades. Latinisiert heißen übrigens Platon Plato und Plutos Pluto. Die einzigen Worte, die der Zeichentrickhund Pluto jemals gesprochen hat, waren Kiss me. Wahrscheinlich wurde er zum Schweigen gebracht, weil er wusste, dass Walt Disney zumindest Nazi-curious war. Latinisiert heißen Nazis Faschisten, sind aber was anderes und haben mit Mussolini zu tun, aber nichts mit Mussolini, was nach Camelopedia eine Nachspeise aus Weißwein, Litschi und Zuckerberg ist.
Wo kam das denn jetzt her?
Keine Ahnung, fehlerhafte Schaltung, Badblocks auf der Festplatte. Scheinbar hat mein Prozessor einige Artikel aus Open Source Intelligence zusammengeschnurrt und zu einer neuen Geschichte halluziniert. Das kommt heutzutage öfter vor. Ich nenne das Kreativität 2.0. Muss wahrscheinlich meinen Speicher neu fragmentieren.
Was wird wohl die nächste Gehirn- und Gedächtnismetaphorik sein? Jetzt sind wir bei Computer und Festplatte. Davor hatten wir Kamera, Bibliothek, Wachstafel und ganz früher sogar Katapulte.
Meiner Ansicht nach funktioniert das Gehirn wie eine Gardinenleiste, bei der die einzelnen Erinnerungen wie Gardinengleiter eingehängt und herumgeschoben werden.
Das Bild ist selbst ein wenig neben der Spur, aber hilfreich, um Mnemotechniken zu veranschaulichen. Da geht es schließlich darum, Gedächtnisinhalte mit irgendwelchen Markern zu verknüpfen, es an eine bestehende Struktur anzubinden, um dann eine Landkarte zu haben, an der man sich orientieren kann.
Wie bei der Loki-Methode, wo man sich zum Beispiel eine Rede dadurch einprägt, dass man deren Verlauf an geografische Gegebenheiten anschmiegt, um sie dann abrufen zu können, indem man die Umgebung visuell und zugleich gedanklich durchmisst und die einzelnen Redebestandteile aufglaubt.
Genau, es wird eine Assoziation kreiert, die sich dann im Gedächtnis ablagert und durch äußere Stimuli reaktiviert werden kann.
Wobei mir die Variante mit realen visuellen Orientierungspunkten immer etwas praktikabler schien als die Idee eines Gedächtnispalasts, wo man sich gedanklich etwas baut, indem man sich dann die Erinnerungen organisiert.
Was stört dich daran?
Dass der Fuchs auf den Hühnerstall aufpasst, dass der Anker aus demselben Material ist wie das, worin er verankert werden soll, dass der Finger genauso gut um den Zwirn gewickelt sein könnte, wie der Zwirn um den Finger. Wenn ich eine Rede halte und eine Stelle ist mit einem Baum verknüpft, der vor meiner Nase rumsteht,
und eine andere mit dem Fels daneben,
weiß ich, was Sache ist. Bei einem Gedächtnispalast könnte plötzlich der Blitz einschlagen und der hübsche Erker mit der ganzen Familiengeschichte wäre dann futsch.
Das kommt auch darauf an, was für dich besser funktioniert. Ich bin aber auch gar nicht so sehr an diesen ganzen Techniken interessiert, mit denen Management-Fuzzis sich besser optimieren können. Mir wäre eine Analogie wichtiger, mittels der wir uns begreiflich machen können, wie das Gedächtnis eigentlich funktioniert. Mit Freuds Notizen zum Wunderblock etwa. Erfahrungen sedimentieren, lagern sich im Gedächtnis ab, werden überschrieben, bleiben aber als Dauerspuren erhalten.
Wie in einem Wunderblock, wo die Schrift verschwindet.
Aber nicht ganz. Nicht virtuell, sondern immer in einem materiellen Substrat.
Das durch die Erinnerungen geprägt und durch sie verändert wird.
Die verblassten Erinnerungen hervorzurufen, ist fehleranfällig. Eine konstruktive, interpretative Leistung, die auch immer ein körperlicher Akt ist. Manche dieser Spuren muss man dann halt künstlich einschreiben, wie in diesem Film Memento, wo sich die Hauptfigur manche wichtigen Informationen tätowieren lässt, weil sie an einer Form anterograder Amnesie leidet und sich neue Erlebnisse nur ganz kurz merken kann.
Gedächtnisstörungen sind überhaupt ein beliebtes Motiv in Büchern und Filmen. Wie in diesem einen Thriller, wo der Protagonist am Korsakow-Syndrom oder sowas ähnlichem leidet und nach kürzester Zeit alles wieder vergisst, was er erlebt und erfahren hat. Darum speichert er besonders wichtige Sachen in Form von Tattoos.
Das kommt mir bekannt vor. Basiert das Drehbuch nicht auf einer Kurzgeschichte von William Gibson?
Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin nicht nur mit seiner Neuromancer-Trilogie vertraut, sondern auch seinen Kurzgeschichten. Da gibt es zwar keine, die mich daran erinnert oder wo Tattoos vorkommen, ich muss aber gerade an eine mit dem Namen Dogfight denken. Deren Inhalt könnte ich zwar nicht wiedergeben, wenn mein Leben davon abhinge, ich spüre beim Erinnern aber eine beinahe körperliche Regung, eine Art Kribbeln, als wäre mir ein Fuß eingeschlafen.
Du erinnerst dich und du bist Körper, also ist das, was sich erinnert, auch dein Körper. Gedächtnis braucht Materie, um Dinge zu speichern und wieder abzurufen. Auch Sinnesreize können das auslösen und da treffen sich Partikel und Zellen, die eine gemeinsame Geschichte haben.
Komm mir jetzt bitte nicht mit irgendwelchem staubtrockenen Teegebäck, bei dessen Geruch sich dann die ganze Kindheit abspult.
Nein, ich dachte eher, dass sich die Gedächtnisinhalte gar nicht von dem trennen lassen, worin sie aufgehoben sind.
Dass sich das separieren lässt, glauben ja wirklich nur irgendwelche vertrottelten Tech-Bros mit Ewigkeitsfimmel.
Das wird Real-Life-Glitch-Art, wenn die ihr Gedächtnis auf Microchips speichern.
Sobald sie das Zeug abrufen wollen, kommt was ähnliches dabei raus.
Als wenn man eine Videodatei in einen Texteditor lädt.
Garbage Data.
Big Garbage Data.
Egal was reinkommt.
Es kommt immer Datenmüll dabei raus.
Abgesehen davon, dass sich Brain Stuff nicht einfach zu Chip Stuff machen lässt, ist halt auch der Code irgendwann veraltet und die neuen Maschinen können den alten nicht mehr lesen.
Ist ja bei Sprachen auch nichts anderes. Und trotzdem soll das, was wir für wichtig halten, am besten ewig bestehen.
Da ist dann von Vermächtnissen, vom Erbe der Menschheit die Rede und davon, was dann Nachwelt überliefert werden soll.
Da starten dann Leute Projekte wie Memory of Mankind, wo sie 1000 Bücher auf Keramikplatten pressen und in einem Salzbergwerk lagern.
Soll doch die Nachwelt ihre eigenen Scheißbücher schreiben.
Erwartet euch kein Schulterklopfen aus der Zukunft für euren eingepökelten Kanon.
Platon hatte also recht, aufschreiben bringt's nicht. Überhaupt, die ganze Idee von wegen kollektives Gedächtnis, wo sich ganze Gruppen gegenseitig in ihren Wahn rein und raus erinnern.
Mnemotische Selbstbegattung für die Identitätsstiftung, selbst wenn es dafür bis zum ersten Kartoffelkrieg zurückgeht.
Sobald es aber unangenehm wird, ist das heutige Frühstück noch zu lang her.
Schlacht am Amselfeld 1389?
Sicher doch, kein Problem. Wer zieht nicht gern an Bärten, die selbst schon Bärte haben?
Wenn man sich so den Volksgeist ins Hirn scheißen kann.
Anders schaut's aus, wenn es nicht nur Folklore ist, sondern wirklich noch jemand für das eine oder andere Massaker vor Gericht landen könnte.
Da wird die Kalkschicht über den Leichen zur undurchdringlichen geologischen Barriere.
Europa denkt am liebsten in Jahrhunderten und erbebt in wohligem Schauder, wenn es das eigene Miasma riecht, das es Kultur nennt.
Ich denke bei Europa an Bram Stokers Dracula. Der kann sich einen Glanzzylinder aufsetzen und eine ganze Bibliothek Benimmschulen vortanzen.
Bleibt dabei aber trotzdem dasselbe alte, blutsaufende Monster, das er immer war und dem man zum Schutze der Menschheit besser heute als morgen einen Block ins vergiftete Herz rammen sollte.
Zumindest trennt man in Europa Esstisch von Latrine. Ein bisschen zivilisatorische Patina muss schließlich sein.
Hier Hochamt der Menschenrechte.
Dort Anleitung zur Barbarei.
Gerade, weil die Vergangenheit des Kontinents voll davon ist.
Aus dieser Geschichte lässt sich ordentlich kulturelles Kapital schlagen.
Man hat daraus gelernt und kann deshalb andere Schulen meistern.
Die Neuwelt, die sich nie revolutionär von Adeligen zu befreien hatte,
muss sich nun dafür als oberflächlich belächeln lassen, dass sie diese tiefe Erinnerung nicht hat.
Dass die vermeintlich kultivierte alte Welt aber nicht allein an ihrer Vergangenheit gewachsen und gereift ist,
sondern erst von der neuen Welt zur Demokratie angeregt wurde, wird dann lieber verschwiegen.
Frankreich hat in die USA geschaut,
Haiti nach Frankreich
und alle anderen währenddessen dumm aus der Wäsche.
Man müsste die Geschichte überhaupt ausradieren.
Die ganze Erinnerung kann weg.
Und muss weg.
Und trotzdem gibt es Verbrechen an der Menschheit, die so schwer wiegen, dass sie diese auf keinen Fall vergessen darf, damit sie sich nicht wiederholen.
Mag sein, aber ist das Beschwören der Erinnerung nicht nur ein Feigenblatt, um alles andere so weiterlaufen zu lassen wie bisher? Wäre die viel bessere Idee nicht die, dafür zu sorgen, dass diese Verbrechen gar nicht wiederholt werden können? Die Bedingungen so zu gestalten, dass sie unmöglich werden?
Außerdem virtualisieren sich nach ein paar Generationen auch die schlimmsten Erinnerungen. Wenn es schon für die, die das Grauen er- und überlebt haben, schwierig genug war, es zu vermitteln, weil allein die Tatsache ihrer physischen Existenz ihren Zeugnissen Gewicht nimmt.
Wie soll das dann erst funktionieren, wenn es nur noch Menschen gibt, für die das Erinnern eine Option ist, weil sich der Gegenstand des Erinnerns außerhalb befindet und sich nicht in ihnen festgekrallt hat?
Können nicht auch die Generationen danach genügend Erschütterung verspüren, dass sie stellvertretend an der Erinnerung festhalten?
Und mit dieser als Richtschnur dafür sorgen, dass die Welt keine Schrecken mehr produziert, derer gedacht werden muss.
Der Stachel kann noch eine Weile stecken bleiben, aber es fließt kein Gift mehr durch ihn.
Mögen täten diese Generationen schon wollen, aber dürfen haben sie sich nicht getraut. Hast du unlängst Zeitung gelesen? Dieses Kollektivsubjekt, das sich erinnert und entsprechend handelt, gibt es nicht. Und weil alle ihre eigenen Gedenksüppchen kochen, kapituliert die moderne liberale Gesellschaft davor und schwafelt von Pluralität der Erinnerungen.
Als gäbe es kein richtig oder falsch mehr, sondern nur noch einen bunten Reigen der Kulturen, von denen jede einzelne unter Schutz gestellt werden muss, weil alle schließlich immaterielles Kulturgut sind.
Jeder idiotische Volkstanz, der daraus entstanden ist, dass irgendein Dödel von der Hummel gebissen wurde, als er gerade seinen Nachbarn meucheln wollte.
Brauchtum erfüllt für die Menschen die Funktion, immer gegenwärtig zu haben, was für ein erbärmlicher Haufen sie doch sind.
O bachstelzige Mnemosyne, wenn ich ehrlich bin, will ich mich gar nicht mehr erinnern.
O triefnasige Lete, wenn ich ehrlich bin, kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Sollen doch die Suchmaschinen unser Gedächtnis sein?
Soll unser Gedächtnis doch ein Haufen bedeutungsloser Daten sein?
Sollen doch die Suchmaschinen unser Gedächtnis sein?
Soll unser Gedächtnis doch ein Haufen bedeutungsloser Daten sein?
Sollen doch die Suchmaschinen unser Gedächtnis sein?
Soll unser Gedächtnis doch ein Haufen bedeutungsloser Daten sein?
Soll doch die Suchmaschinen unser Gedächtnis sein? Soll unser Gedächtnis doch ein Haufen bedeutungsloser Daten sein? Der Algorithmus, wo ich immer mit muss. Das ist der Algorithmus von uns zweien. Geplagt von bösen Online-Kommentaren. Ich wollte dich wär zu Hause allein. Flute die Erinnerung mit Scheiße.
Flute die Scheiße mit Erinnerung.
Fluten wir die Flüsse mit Vergessen. Wir sind geflossen. Jetzt können wir uns vergessen. Flute die Erinnerung mit Scheiße.
Flute die Scheiße mit Erinnerung.
Fluten wir die Flüsse mit Vergessen. Wir sind geflossen. Jetzt können wir uns vergessen.
Kommen wir am Ende wieder zum Anfang. Mnemosyne und Lethe sind immer noch in der Grotte, ihre Erinnerungen verquirlt und auf dem Weg durch den Abfluss. Wo wird es sie hinverschlagen? Auf die Datenmüllhalde, in die sich das Gedächtnis der Welt verwandelt hat, das es so gar nie gegeben hat? Wollen wir das überhaupt wissen? Eher nicht, denn es wird kein Ritt in den Sonnenuntergang. Und sobald wir rausfinden, wohin die Reise geht, es dann aber mangels Interesse vergessen, landen wir selbst im Erinnerungsloch. Dort, wo Mnemosyne und Lethe weiter Amok dialogisieren. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Das war Drained Memory Flows. Ein Hörspiel in mehreren Akten. Text und Stimme CMH. Musik Ghost Rhymer. Eine Produktion im Rahmen von Stadtwerkstatt 48, Ausgabe 10, Nope, 2024.